Es sollen wohl Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgenommen werden. Zum Beispiel soll die Förderung für Solaranlagen bis 25 Kilowatt installierter Leistung eingestellt werden für kleinere Solaranlagen. Also, was wären die Auswirkungen von dieser Änderung?
Ja, also bisher ist es so, wenn ich eine Dachsolaranlage zum Beispiel auf das Dach von meinem Einfamilienhaus mache, dann kann ich den Strom, den ich nicht verbrauche, ins Netz einspeisen und bekomme dafür eine festgelegte Einspeisevergütung. Und das hilft mir natürlich bei der Amortisation der Kosten. Wenn ich jetzt das streiche, dann verlängert sich erstmal die Amortisationszeit. Das Zweite, was sie dazu noch plant, ist die Abnahme des Stroms, der jetzt durch den Netzbetreiber erfolgt, quasi dem freien Markt zu überlassen. Das muss sich dann der Häuslebauer selbst einen Abnehmer finden, der ihm den Strom abkauft. Das ist gar nicht klar, ob das überhaupt in diesem Maße geht, wenn ich jetzt Tausende von Häuslebauern kommen und dann anfangen rumzusuchen, wo sie jemanden finden, der ihnen den Strom abkauft. Das können ganz klar die großen Konzerne, die sozusagen so Dachsolaranlagen im Leasingmodell vertreiben, sowas wie Enpal, die machen schon immer seit längerem so eine Aggregierung und treten als Direktvermarkter auf. Aber der Einfamilienhausbesitzer, der sich die Anlage selbst vom lokalen Solateur bauen lässt, der muss dann erstmal selber suchen. Also das wird auch nochmal schwieriger werden.
Also da wird wieder einmal, wie wir das von Reiche kennen, der Fokus weg von einer dezentralen Lösung hin eher zu den großen Unternehmen gegangen.
Ja, also zumindest wäre es dann so, dass das Geschäftsmodell von großen Installationsfirmen, die mir ein Paket verkaufen aus Dachsolar, Vermarktung, Betrieb, dass das dann wahrscheinlich attraktiver würde gegenüber dem, oder das Einzige, was es noch realistisch geben könnte, gegenüber dem, sagen wir mal, der Solateur von nebenan macht. Man muss allerdings auch sagen, bestimmte Angebote, wenn ich das eben quasi im Leasingmodell kaufe, sind eben deutlich teurer als ich nehme selber das Geld in die Hand und zahle die Kosten der Anlage sofort oder mit einem Kredit und profitiere dann über die nächsten 15, 20 Jahre vom Strom. Ja, und dann plant sie auch noch die Einspeiseleistung auf maximal 50% der Leistung, die man insgesamt hat, zu reduzieren. Also auch das wäre wiederum eine Verlängerung der Amortisation und müsste man auch erstmal technisch dann irgendwie regulieren.
Vom Ministerium heißt es jetzt, dass kleine Solaranlagen inzwischen aufgrund gesunkener Kosten oft bereits ohne zusätzliche Förderung wirtschaftlich seien, sofern sie hohe Eigenverbrauchsanteile realisieren könnten. Stimmt das? Braucht es hier also eigentlich keine Förderung mehr?
Naja, die Einspeisevergütung ist ja an sich nur bedingt eine Förderung. Die ist ja erstmal ein Angebot des Staates zu sagen, über die nächsten 20 Jahre wird jede Kilowattstunde zu diesem Preis von mir vergütet. Das hilft zum einen der Allgemeinheit, weil sie weiß, sie kann Strom zu diesem oder sie bekommt Strom zu diesem Preis und hilft natürlich auch dem Betreiber, weil er dann kalkulieren kann, was er bekommen wird. Und es ist so, wir haben das ein bisschen durchgerechnet, je nachdem, wie gut die Anlage ist, die Dachanlage, wie gut die Ausrichtung ist, was es kostet, wie gut das Dach geeignet ist und wie hoch der Eigenverbrauch ist, verlängert sich eben deutlich die Amortisationszeit und je nachdem waren wir dann schon bei Amortisationszeiten, die etwa bei 19 Jahren lagen, 17 Jahren, also quasi dann ist die Anlage abbezahlt am Ende ihrer Lebensdauer und nicht wie jetzt im Moment nach 13 Jahren, 12 Jahren und das ist natürlich schon eine Sache, die die Investitionsentscheidung sicherlich negativ beeinflussen wird. Und es ist natürlich so, dass diejenigen mit hohem Eigenverbrauch, also die viel Strom verbrauchen, dadurch die sind, die am meisten begünstigt sind.
Und für die anderen, die Strom eher sparen, sieht es zumindest in finanzieller Hinsicht, würde es dann schlecht aussehen.
Ja, also wenn ich dann ein, sagen wir mal, ein großes Haus habe und viel Dachfläche und sage, ja, die möchte ich gerne einbringen, dann bin ich natürlich schlechter dran, als wenn ich sage, ich habe gar nicht so viel Dach und ich habe ein Elektroauto und eine Wärmepumpe und vielleicht bin ich auch sonst eher so in einem Lebensstil mit Pool oder Sauna oder so, der eher erstmal viel Verbrauch verursacht zu Hause.
Eine weitere Änderung dabei soll sein, dass bei kleinen Solaranlagen bis 7 Kilowattstunden zukünftig verpflichtend ein smarter Stromzähler eingebaut werden soll. Balkonkraftwerke werden wohl ausgenommen. Smarter Stromzähler klingt smart, oder?
Also grundsätzlich brauchen wir in Deutschland einen schnelleren Smart Meter Rollout. Wir sind da total hinterher. Es gibt Länder, da haben alle einen Smart Meter. Finnland, Italien und so. Und dann gibt es Länder wie Bulgarien oder Deutschland, die sind total hinterher. Smart Meter ermöglichen erstmal viele sinnvolle Angebote. Ich kann zum Beispiel den Leuten einen variablen Stromtarif verkaufen. Ich kann zum Beispiel anhand des Verbrauchs im Smart Meter das auslesen und vielleicht sagen, jetzt ist der Strom gerade billig, jetzt schalte ich bestimmte Geräte ein oder jetzt verbraucht mein Haus sehr viel. Dann kann sich der Verbraucher auch entsprechend verhalten. Aber wenn ich natürlich das auch wieder zur Voraussetzung für die kleine Solaranlage mache, dann erhöhe ich auch wieder die Kosten und dann komme ich auch wieder in einen Bereich, wo möglicherweise es nicht mehr nur um den Smart Meter Einbau geht, sondern wo der Elektriker sagt, wir müssen den kompletten Zählerplatz erneuern. Und dann bin ich auch nochmal bei 1 bis 2.000 Euro zusätzlichen Kosten für eine Solaranlage, wo vielleicht insgesamt die Investitionskosten bei 5.000 bis 10.000 Euro liegen. Also auch da mache ich es wieder schwieriger und teurer.
Weitere Änderungen plant Katharina Reiche, wie kürzlich bekannt wurde, am Energiewirtschaftsgesetz. Demnach soll der sogenannte Anschlussvorrang für erneuerbare Energien wegfallen. BetreiberInnen von Solar- und Windkraftanlagen sollen über Baukostenzuschüsse am Ausbau der Stromnetze finanziell beteiligt werden können. Wie bewertest du das?
Ja, also dieses geplante Papier, was da rausgefallen ist oder geleakt wurde aus dem Bundeswirtschaftsministerium, würde im Grunde bedeuten, dass es gar keinen erneuerbaren Energienausbau in Deutschland geben kann, vielleicht noch Balkonkraftwerke. Denn wenn die Netzbetreiber, da sind ja auch noch Regelungen drin, die sagen, ich bekomme nichts für Strom, der erzeugt wird in dem Moment, wo irgendwo in diesem Netz irgendwo mal abgeregelt wurde. Das würde fast 90% des Netzgebiets betreffen. Dieser Abbau des Vorrangs der Einspeisung würde bedeuten, dass eben der Netzbetreiber sagen kann, naja, irgendwann schließen wir es halt an. Und mit dem Baukostenzuschuss kann man dann auch den Investor von einer größeren erneuerbaren Energienanlage, also beispielsweise von einer Windkraftanlage oder von einem großen Solarpark, dazu zwingen, dass er sehr viel bezahlen muss. Und dann auch dann wird sicherlich das deutlich teurer und es wird deutlich weniger investiert werden. Das ist keine gute Lösung für das Problem, das wir im Moment haben, dass sich viele denkbare Investoren einfach mal 100 Faxe versenden, um versuchen, an 100 Netzanschlusspunkte zu kommen für ihren Batteriespeicher oder für sonstige Anlagen und noch gar kein Projekt haben, noch nicht mal das Land haben für ein Projekt, um da etwas durchzuführen. Also man muss wirklich sagen, was im Moment an Vorschlägen herauskommt aus dem Bundeswirtschaftsministerium, scheint so, als hätte man sich überlegt, wie kann man die Probleme die Herausforderungen des Ausbaus von erneuerbaren Energien, die ja auf einem sehr guten Weg in Deutschland sind, angehen. Und dann hat man immer aus dem Menü der möglichen Möglichkeiten das ausgewählt, was teuer ist, was den erneuerbaren Energienausbau verzögert und was letzten Endes ja im Grunde der fossilen Energiewirtschaft am meisten nutzt. Da kommen wir jetzt sicherlich auch zum Gebäudeenergiemodernisierungsgesetz.
Ja, diese Entschädigungszahlungen, die wegfallen können, wenn bis wenn es abgeregelt werden muss. Diesen Wegfall, der soll übrigens dann Gas- und Kohlekraftwerke nicht betreffen. Dazu fällt einem wohl nicht so richtig viel mehr ein. Du hast es gerade angesprochen, der Plan, der am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, ist die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, auch unter Heizungsgesetz bekannt. Die Vorgabe, dass neue Heizungen zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden, soll wegfallen. Neben einer Wärmepumpe, Fernwärme und hybriden Heizungsmodellen sollen auch weiterhin Gas- oder Ölheizungen eingebaut werden dürfen. Gasheizungen sollen ab 2029 aber einen Bio-Anteil, beispielsweise von Biomethan von 10% aufweisen. Dieser Anteil soll sich schrittweise erhöhen. Klimaziele sind so nicht zu erreichen, oder?
Ja, man natürlich nicht. Also man fragt sich, warum man nicht auch noch die Kohleheizung wieder erlaubt hat, wenn man 10% Holzkohle beimischt. Also natürlich ist es völliger Quatsch. Es gibt nicht genug Biogas. Das gibt es vielleicht noch in der ersten Beimischungsstufe. Wenn ich da nur 1% Biomethan beimische, dann hätte ich vielleicht noch genug. Aber es gibt sicherlich nicht, wenn ich dann anfange, substanzielle Mengen beizumischen. Alles, was wir im Moment wissen über Wasserstoff, über grünen Wasserstoff, bedeutet, dass es sehr teuer würde, weil ganz einfach die Produktion von Wasserstoff aus Elektrolyseuren ein technisch aufwendiger Prozess ist, der auch viel Energie braucht, die ich da erstmal reinstecken muss. Gleichzeitig bedeutet das natürlich für den Nutzer hinter der Heizungsanlage, er muss auch noch CO2, also wenn der CO2-Handel kommt, der ETS2, dann erhöhen sich tendenziell auch nochmal die Kosten, weil er muss ja eine CO2-Kompensation bezahlen, die übrigens umso höher ist, je mehr CO2 ausgestoßen wird. Sprich, es wird, weil die Heizungen nicht dekarbonisiert sind, viel CO2 ausgestoßen, dann ist auch der CO2-Ausstoß sehr teuer. Jetzt habe ich natürlich ein soziales Problem. Mieterinnen und Mieter bestimmen nicht, welche Art der Heizung sie haben, sondern sie müssen mieten und dann kriegen sie halt Heizwärme vom Vermieter. Wenn ich jetzt wieder eine Gasheizung einbaue, weil das erstmal optisch billig ist, mit niedrigen Investitionskosten. Übrigens, die Beratungspflicht soll auch entfallen, sodass gar keiner den Leuten mehr vorrechnet, was eigentlich günstig wäre. Wenn ich das dann mache, dann ist halt der Mieter unter Umständen mit einer Gasheizung mit stark steigenden Kosten bedroht. Das ist also auch erstmal ein sehr unsoziales Modell, das hier vorgeschlagen wird, zu dem es ja auch noch eben gar nicht klar ist, wo soll das Gas herkommen. Auch in diesem Einigungspressekonferenz sind ganz viele Sachen noch gar nicht klar. Und wir lesen im Moment, wenn man so die Statements liest, von Handwerkervereinigungen, von Innungen, von erneuerbare Energienunternehmen, von den Herstellern von Wärmepumpen, von ganz vielen, dass die sagen, das schafft nur weitere Unsicherheit und schafft nur weitere Probleme. Es ist im Grunde auch auch Regelungen, die das Handwerk, was ja immer eine Gruppierung ist, die die CDU so hochhält und Teile der Wirtschaft, nicht die Fossilwirtschaft, aber die einen und anderen Teile, ablehnen.
Dieses Biomethan, was dann beigemischt werden soll und wo der Anteil dann über die Jahre steigen soll, Verständnisfrage, das ist dann auch solche Sachen, die dann von zum Beispiel Landwirten produziert werden, statt die Felder zur Erzeugung von Lebensmitteln zu benutzen, oder?
Genau, ich nehme ein Maisfeld zum Beispiel, dann kann ich das Mais dazu verwenden, Maissalat zu machen oder Tortillas, oder ich kann es den Kühen geben oder ich kann es eben auch direkt in der Biogasanlage zu Biogas umwandeln. Das ist erstmal kein sehr effizienter Prozess, weil ich gleich zu einer Solaranlage der gleichen Fläche deutlich mehr Fläche brauche. Und eigentlich sagen uns alle Experten, dieses Biogas sollte man dann, wenn man es hat, vielleicht auch abfällt bei landwirtschaftlichen Prozessen, verwenden, um Flauten abzudecken, sodass man die Biogasanlage verbraucht, also nach dem Verbrauch steuert, sodass ich sage, okay, jetzt scheint die Sonne, dann fahre ich die Biogasanlage runter. Aber wenn ich dann einen Netzzustand habe, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dann lasse ich sie laufen, um so Stromlücken abzudecken. Das ist deutlich effizienter und das ist eigentlich das, wofür wir dieses Biogas dann auch brauchen und nicht, um es in die Heizungen hineinzupumpen, die nun leider auch nicht besonders effizient sind, weil wenn wir überlegen, wir haben eine Gastherme und ich mische da jetzt Biogas bei, dann bekomme ich für ein Kilowatt verbranntes Gas wahrscheinlich sowas wie 0,95 Kilowatt Wärme im Haus. Wenn ich das gleiche Biogas in einem Blockheizkraftwerk betreibe, und dann aus dem Blockheizkraftwerk vielleicht eine Wärmepumpe speise, dann bin ich schon mal bei Effizienzgraden, die beim Doppelten oder Dreifachen liegen.
Also wenn da jetzt auch viele Landwirte zum Beispiel darauf setzen würden, dann, das ist glaube ich noch gar nicht so in der Diskussion, dann wäre dieser geforderte Biogasanteil letztlich eigentlich fast auch ein Problem für die Ernährungssouveränität. Du hast
ja, wir haben nicht, also es sind einfach, wenn man das mal durchrechnet, es sind gar nicht die Flächen dazu da, um das zu machen in Deutschland. Das heißt, wir müssten dieses Biogas, entweder als Biogas oder die Vorprodukte, müssten wir natürlich importieren oder den Wasserstoff. Genau, das ist erstmal nicht so sinnvoll.
Du hast angesprochen, dass auch das Handwerk gar nicht unbedingt begeistert ist, was diese Pläne angeht. Der Fachverband Sanitär, Heizung, Klima Baden-Württemberg, der über 3000 Handwerksbetriebe vertritt, schreibt beispielsweise, ob die Vorgabe nun laute 65% erneuerbare Energien oder x% Biomethan die entscheidenden Fragen beim Einbau einer Heizung für die nächsten 20 Jahre sind andere, denn längst ist klar, welches die Heizsysteme der Zukunft sind und vor allem auch langfristig die günstigsten. Daran ändert eine erneute Reform des GEG nichts, im Gegenteil. Ob früher oder später, der CO2-Preis wird fossile Heizsysteme massiv verteuern, zu denen bis jetzt übrigens zu überwiegenden Teilen auch die Fernwärme gehört, betont der Hauptgeschäftsführer. Auch wenn das Heizungsgesetz tot ist, die Wärmepumpe lebt. Ihr gehört die Zukunft. Also wird aber diese Zukunftstechnologie Wärmepumpe jetzt würde dann von Katharina Reiche massiv ausgebremst, oder? Und die Kosten, die Probleme liegen dann bei den MieterInnen.
Genau, wir können uns jetzt entscheiden, kommt die Wärmepumpe aus Deutschland, wo im Moment die Unternehmen noch führend sind mit Arbeitsplätzen, auch hier in Baden-Württemberg, oder kommt die Wärmepumpe, wenn wir das dann erfolgreich bekämpft haben, in Zukunft aus den großen Fabriken in China, die uns dann die Geräte verkaufen werden, sicherlich verkaufen werden, weil da fließen enorme Investitionssummen hinein in diesen Sektor. Das ist jetzt halt die Frage. Wir können wieder gucken, dass wir wiederum eine Zukunftstechnologie kaputt machen oder vielleicht nicht kaputt machen. Und ich sag's mal so, Gaswasserinstallateure sind jetzt nicht in der Regel das Kernbereich der woken, linksgrün versifften Öko-Fuzzis, sondern das sind ganz normale Handwerker, die knallhart durchrechnen und einem das sagen, was natürlich im Grunde die konservative Lösung ist, nämlich kein Gas zu verbrennen, sondern eine Wärmepumpe einzubauen. Ich meine, ja.
Abschließend nochmal zum Feld, das euch als Balkonsolarverein wohl am nächsten ist, die geplanten Einschnitte bei der Förderung privater Solaranlagen. Was rätst du nun Menschen, die eine Solaranlage installieren wollen, und wie wollt ihr auch als Verein in dieser Sache jetzt weitermachen?
Ja, also vielleicht kurzfristig Entwarnung. Es gibt jetzt noch kein Papier, das rausgefallen ist, das Balkonsolaranlagen in irgendeiner Form bekämpft. Darauf warten wir noch. Ich würde möglichst schnell versuchen, meine Anlage zu bestellen, zu kaufen. Wir wissen von größeren Versendern, die sagen, die Preise für Solarpanels werden vielleicht oder wahrscheinlich wieder leicht anziehen. Das kann einfach sein, dass wir jetzt mal einen Boden erreicht haben bei der Preisbildung. Das würde ich auf jeden Fall schnell machen. Und wir überlegen uns jetzt gerade, was wir tun. Wir sind da im Gespräch, auch mit großen Verbänden, haben jetzt auch erstmal eine Infoseite aufgesetzt. Und dann wird man schauen, ob man das vielleicht auch noch in den kommenden Tagen über Fragen an die Landtagskandidaten einbringt, die ja durchaus auch gewählt werden wollen. Und dann wird sich zeigen, was so in den kommenden Tagen passiert.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche macht ihren Ruf als Fossilministerin weiterhin alle Ehre. Sie will wohl Einschnitte vornehmen bei der Förderung privater Solaranlagen. Zudem sollen BetreiberInnen von Solar- und Windkraftanlagen über Baukostenzuschüsse zukünftig am Ausbau der Stromnetze finanziell beteiligt werden können. Und auch das geplante Gebäudeenergiegesetz oder Heizungsgesetz setzt die Klimaziele aufs Spiel und würde wahrscheinlich sehr die MieterInnen und Mieter belasten.